die öffentlichen Streber, die sind fast zur invasiven Art geworden. Also man wird fast sozusagen als schlechter Mensch behandelt. Es gibt einen New Yorker Ernährungswissenschaftler, der hat das schöne Zitat gebracht: Wenn ich mir heute einen Cheeseburger an die Lippen halte, dann ist das fast gleichbedeutend damit, als ob ich mir eine Pistole an die Schläfe setze. Für mich wird es dann ärgerlich oder ich werde dann auch publizistisch aktiv, wenn ich das Gefühl habe, da wird mit dem guten Glauben oder den Ängsten der Menschen dann auch noch Geld gemacht, auf eine unseriöse Weise. Und mit diesem Boom der Pathologie, mit der Neugier am Körper, ist dann in der 1812 ist die Schneewittchen-Fassung dann so erschienen, wie wir sie heute kennen, nämlich Schneewittchen im Glassarg. Transparenz, das Interesse am toten Körper, was passiert damit, wenn sie tot ist? Und das, solche Beispiele finde ich dann super spannend.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Werner Bartens. Er ist Arzt, Historiker, Wissenschaftsjournalist und einer der bekanntesten Medizinpublizisten des Landes. Als Medizinmann der Süddeutschen Zeitung schreibt er seit vielen Jahren über Gesundheit, Krankheit, Irrtümer und Fortschritt. Mit einem besonderen Blick für das, was die Medizin oft übersieht. Den Menschen selbst. In seinem neuen Buch Leib und Seele geht er der Frage nach, wie medizinische Wahrheiten entstehen, warum sich falsche Vorstellungen oft so lange halten und weshalb moderne Selbstvermessung manchmal ebenso trügerisch ist wie antike Aderlässe. Wir sprechen über die Geschichte der Heilkunst, über Schuld und Scham im Kranksein, über den Kontrollwahn unserer Zeit und über die Kraft der Empathie im Arztberuf. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Dr. Bartens, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Bei glühender Hitze draußen hier drin im Studio geht es einigermaßen, um über Ihr Buch Leib und Seele zu sprechen und damit über Medizingeschichte, über die Frage, wie ist Medizin überhaupt entstanden? Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, uns gegenseitig zu heilen oder es zu versuchen? Darüber werden wir gleich sprechen. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Freue mich auch.
Ich habe es gerade schon gesagt, wie sind wir auf die Idee gekommen, uns gegenseitig zu behandeln? Aber bevor wir da tiefer einsteigen, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so tief in die Geschichte der Medizin zurückzugehen und so weit zurückzugehen und sich anzuschauen, wie da eins zum anderen kam?
Naja, zum einen hat das mit meinem Hintergrund, meiner Ausbildung zu tun. Ich bin zwar einerseits Mediziner, Arzt, habe auch eine Zeit lang als Assistenzarzt gearbeitet, aber ich habe mehr oder weniger parallel auch Deutsch und Geschichte studiert und das auch abgeschlossen mit einem Magisterexamen. Und das war nicht, um meinen jetzigen Beruf als Medizinmann und Medizinredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, den hatte ich da nicht im Kopf, sondern ich habe immer aus Spaß gesagt, ich möchte später mal Arztromane schreiben, also diese Groschenhefte, so Nachtschwester Ingeborg oder wie die heißen, weil das tatsächlich rein Interesse geleitet war. Und damit vielleicht spezifischer, mich hat immer schon fasziniert und fasziniert es bis heute, warum sich manche Ideen, auch wenn sie richtig sind, wenn sie überzeugend sind, wenn sie von seriösen Menschen vorgetragen werden, nicht durchsetzen oder warum das dauert, manchmal Jahrhunderte, habe ich einige Beispiele darin, kann ich gleich ausführen. Manchmal geht es aber auch ganz schnell. Und das ist nicht jetzt mit so einem rückwärtigen Blick so nach dem Motto, ach, waren die blöd damals, sie haben das nicht erkannt, sondern eher so im Sinne, wie stark waren die vorherrschenden Weltbilder, die Erklärungsmuster, die Ideologien, woran hat man geglaubt, sodass sich, auch wenn das falsch war, sodass sich das richtige Neue nicht oder erst eben ganz spät durchsetzen könnte. Und ein Beispiel, es gab einen holländischen Tuchhändler, Anthony Leeuwenhoek hieß der hat so um 1670 Mikroskope entwickelt, Linsen schleifen lassen und quasi die ersten Mikroskope gehen auf ihn zurück. Und dann hat er unter diesen Mikroskopen den Erdboden, Wasserproben aus dem Teich, sein eigenes Sperma untersucht und auch mal seinen Mundschleimhaut innen abgeschabt und hat dann festgestellt, unter dem Mikroskop, da wimmelt und tut es ja, und hat den berühmten Satz gesagt, in meinem Mund gibt es mehr Lebewesen als in den Niederlanden. Also er hat im Prinzip Bakterien entdeckt. Er hat die auch Animalcula, also kleine Tierchen, kleine Lebewesen genannt. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Er war dann relativ schnell Mitglied der Royal Academy in London. Das war eine hoch angesehene Wissenschaftsgesellschaft, hat mit der um die 300 Briefe, Transactions nannte man das, ausgetauscht. Das ist so, als ob man heute Nature, Science oder Lancet, also hochrangigst wissenschaftlich publiziert. Das heißt, er wurde auch von seinen Mitmenschen nicht als Spinner, als irgendwie, naja, irgendein Kasper hat sich da was ausgedacht, bewertet, sondern ein hoch anerkannter Mann. Trotzdem hat weder er noch die anderen haben entdeckt, dass er im Prinzip die Bakterien entdeckt hat. Das hat keiner wahrnehmen, wahrhaben wollen, weil man damals noch an die Vier-Säfte-Lehre aus der Antike glaubte, dass eben ein Ungleichgewicht der Körpersäfte, Blut, schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim, dass das, wenn das im Ungleichgewicht steht, krank macht und dass man das nur ins Gleichgewicht bringen muss, durch eben so im Prinzip Installationshandwerk, auffüllen, ablassen, also Schröpfen, Aderlass, Klistiere, also Einläufe, Brechmittel, andere pflanzliche Stoffe, die die Säfte in Wallung bringen, dass man dadurch Krankheit behandeln oder regulieren kann. So. Und es hat 200 Jahre gedauert. Erst so Louis Pasteur, Robert Koch, so um 1870, 1880, haben dann im Prinzip das Gleiche gemacht, nämlich unter Mikroskop geguckt und Bakterien entdeckt. Und also 200 Jahre war dieses alte Weltbild von der Vier-Säfte-Lehre und der Entstehung oder dem Glauben daran, wie es zu Krankheit kommt, war das so manifest, dass diese entdeckten Bakterien nicht anerkannt oder gesehen wurden. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Da gibt es viele andere Beispiele, die ich schilder. Beispielsweise das Lachgas wurde 1800 von einem Chemiker in einem 500-Seiten-Buch beschrieben. Er hat auch beschrieben, dass das schmerzstillend ist, weil er das im Labor gemerkt hat, dass da irgendeine Versuchsperson überhaupt keine Schmerzen spürte. Das hat man nicht ernst genommen. Es gab in Europa stattdessen Lachgaspartys. Da wurde aus einem großen Ballon oben durch den Auslass wurde das eingeatmet, dann waren die Leute heiter, beschwingt und haben getanzt und Späßchen gemacht. Und erst 1845, 46 hat sich dann wieder jemand daran erinnert, ein Zahnarzt, als er bei so einer Vorführung von Schaustellern gesehen hat, da hat sich einer eine heftige Wunde am Bein zugezogen, tiefe blutende Fleischwunde, und er hat einfach weiter rumgekaspert. Und dann hat er gedacht, ja, das muss ja wahnsinnig gut helfen gegen Schmerzen, hat es bei sich ausprobiert, und das war dann quasi die Geburtsstunde der Anästhesie, aber 45 Jahre unnötige, überflüssige Schmerzen, obwohl es entdeckt und beschrieben von einem seriösen Chemiker in einem dicken Buch war. Also, und diese Beispiele finde ich super faszinierend, und wenn ich das noch dazu kurz ergänzen darf, das sehen wir ja auch heute so. Also mich beschäftigt das genauso, hat jetzt nichts mit Medizin zu tun. In meiner Kindheit, Jugend gab es Harrisburg und Tschernobyl, die Atomunfälle. Das war in meiner Wahrnehmung viel näher als dann Fukushima. Aber erst Fukushima hat Atomausstieg und diese ganze Debatte eigentlich richtig ins Rollen gebracht. Oder anderes Beispiel, Ingrid Steeger wurde, glaube ich, hat im Jahr 2000 oder 2001 Interviews gegeben in mehreren großen Illustrierten, dass sie missbraucht, vergewaltigt wurde. Da gab es ein, zwei, drei Tage einen Aufschrei, dann war es wieder vergessen. 15, 16 Jahre später, MeToo, mit zum Teil Schauspielerin, die ich zumindest nicht kannte aus den USA, und plötzlich wurde es eine weltweite Bewegung. Also so, wo ist der Kipppunkt? Was muss passieren, damit tatsächlich ein altes Weltbild ins Wanken kommt oder irgendwie die Wahrnehmung, das Bewusstsein für was Neues da ist? Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt in diesem medizinischen, in dieser medizinischen Geschichte. Und deswegen habe ich mich dem eben, also aber einer der drei Hauptgründe, es gibt noch andere, auf die ich gerne eingehen kann, weswegen mich das so begeistert hat.
Jetzt haben Sie gerade die Vier-Säfte-Lehre schon angesprochen, und dass es die seit der Antike, also die Idee dahinter seit der Antike gab. Das hat sich ja unfassbar lange gehalten, dieses medizinische Weltbild sozusagen. Mhm. War das denn im Rückblick einfach nur naiv, oder war da irgendwie auch was dran, was quasi begründet hat, dass man so lange daran geglaubt hat? Also im Sinne von, dass die Mechaniken oder die Therapieansätze, die man daraus aus dieser Idee entwickelt hat, dass die vielleicht doch irgendwie was gebracht haben?
Also die Vier-Säfte-Lehre an sich, ich meine, da muss man sagen, dass das natürlich toll in ein gesamtes Weltbild passte, weil man hatte nicht nur dieses, ich habe schon gesagt, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle und Blut, wovon sich übrigens bis heute diese Temperamentbezeichnung Sanguiniker, einer, der zu viel Blut hat, Phlegmatiker, einer, der zu viel Schleim hat, Choleriker, einer, der zu viel gelbe Galle hat und Melancholiker, zu viel schwarze Galle. Also das hat dazu wurde das in Beziehung gesetzt, es wurde zu den Himmelsrichtungen, es wurde zu den vier Elementen, Erde, Feuer, Wasser, Luft, es wurde zu den Aggregatzuständen, also nass und trocken und also es wurde in ein gesamtes Vierersystem eingebettet und das war natürlich sehr überzeugend. Medizinisch dran war sehr, sehr wenig, also gerade an diesem, man hat noch bei den französischen Königen, Ludwig XIV., der hat angeblich bis zu 200 Einläufe im Jahr bekommen. Also das muss eine Tortur gewesen sein, diese ständigen Abführkuren. Ging ja auch eine gewisse Verletzungsgefahr mit einher. Also der Molière in dem Stück Der eingebildete Krank hat sich darüber lustig gemacht, dass die Ärzte nicht immer nur Einläufe verschreiben und dass es sozusagen immer nur um die Verdauung ging. Und jetzt Einläufe und Schröpfen und Aderlass waren sicher tendenziell auch sogar lebensgefährlich oder zumindest gesundheitsbedrohend. Es gab auch um 1830 noch, das fand ich besonders faszinierend, darauf bin ich gestoßen, da gab es einen Schrift, ein kleines Büchlein von einem Hamburger Arzt von 1830, der einen Fall aus München aufgegriffen hat, in dem ein Münchner Pathologe, der selber eine Rippenfellentzündung hatte, der wurde von seinen Kollegen behandelt, indem sie ihm, ich glaube, 8 oder 9 Aderlässe innerhalb von 3 Tagen zugeführt haben, also diesem bereits relativ kranken Mann. Es gab ja noch keine Antibiotika oder keine effektive Behandlung und wo man sehr stark vermuten kann, dass der dann an den Aderlässen, an dieser zusätzlichen Schwächung gestorben ist. Und dieses Buch heißt dann auch wieder den modernen Vampirismus. Und er schreibt dann sehr ironisch böse, man möge ihm verzeihen, dass er, wenn er mal krank würde, bitte nicht nach München kommt, weil er diese Behandlung doch nicht haben möchte. Und muss man sich vorstellen, 1830, also noch keine 200 Jahre her, immer noch auf die Vier-Säfte-Lehre zurückgehend, dieses Bild, diese Behandlung. Und insofern hat die, sagen wir mal, wenig therapeutischen Sinn und Nutzen gehabt. Aber, und das ist mir ganz wichtig, auch die antiken Ärzte und auch im Mittelalter waren es eher die orientalischen, die das antike Wissen bewahrt und weitergetragen haben und es dann wieder in den Mittelmeerraum zurückkam. Bis zur Gründung der Universitäten, Italien, Frankreich waren da führend, so um 1100, 1200, dass diese Beobachtung damals schon sehr weit war. Und man hat zum Beispiel den Begriff der Diätetik gehabt. Daraus leitet sich der Begriff Diät ab. Aber es hat weit mehr bedeutet als jetzt nur Essensregeln oder gar abnehmen, sondern es war eigentlich die Kunst der Lebensführung. Und das oberste Prinzip war Moderatio, Ausgleich. Und Sie haben vorhin gefragt, warum mich dieses Thema so fasziniert hat, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Bis eigentlich vor 50 Jahren galt dieses alte Prinzip aus der Antike Moderatio, Ausgleich, Mäßigung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, von allem bisschen. Seit etwa 50 Jahren haben wir so einen Rigorismus, so eine radikale Alles-oder-Nichts-Haltung, gerade was Ernährung angeht. Also es fing an mit Low-Fat, plötzlich war Fett böse und man sollte gar kein oder nur Fettreduziertes essen. Es fing Ende der 70er an. Fachgesellschaften, Unabhängige haben das längst wieder so um 2010, 2012 rum aufgegeben, dieses Dogma, weil man gemerkt hat, das ändert gar nicht so viel daran an unseren Gesundheit, Herz-Kreislauf-Krankheiten, wie viel Fett jetzt Anteil in der Nahrung ist. Dann kam Low-Carb. Dann war Salz plötzlich ganz böse. Karl Lauterbach, der völlig übertrieben auf Salz verzichtet und irgendwo vorher anruft, wenn die Nudeln kochen, dass sie kein Salz reintun. Dann war Zucker plötzlich das neue Gift. Und jetzt seit einem Jahr etwa, hatte ich irgendwie das Gefühl, habe ich was verpasst, war jetzt Alkohol auf einmal ganz böse. Also ich bin der Letzte, der Alkohol verharmlost. Es gibt 50.000, 60.000 Todesfälle in Deutschland im Jahr durch Alkohol. Ich glaube 1,7 Millionen Alkoholiker und etwa 9 Millionen Menschen wird ein problematisches Trinkverhalten attestiert, dass sie also zu viel trinken. Trotzdem kann man aber 40 bis 50 Millionen Erwachsenen in Deutschland, dazu zähle ich mich auch, vielleicht zugestehen, dass sie genussvoll, mäßigend mit Alkohol umgehen können. Dass Alkohol Nervengift ist, das weiß ich seit der Oberstufe, aber es gibt auch von offiziellen Stellen den Begriff des risikoarmen Trinkens. Wenn ich eben mit Freunden abends mir eine Flasche Wein teile oder 1, 2 Bier trinke, dann ist das Risiko sehr, sehr, sehr gering. Aber plötzlich gibt es jetzt so eine radikale Verbotskultur und es sind sowieso moralische Tugendwächter. Und ich habe so das Gefühl, so die öffentlichen Streber, die sind fast zur invasiven Art geworden. Also man wird fast sozusagen als schlechter Mensch behandelt. Es gibt einen New Yorker Ernährungswissenschaftler, der hat das schöne Zitat gebracht: Wenn ich mir heute einen Cheeseburger an die Lippen halte, dann ist das fast gleichbedeutend damit, als ob ich mir eine Pistole an die Schläfe setze. Also so. Und das finde ich dann wieder interessant, wie aus diesem antiken Wissen von Mäßigung von, und wie gesagt, das bezog sich nicht nur auf Essen, sondern auf genügend Schlafen, genügend Wachen, genügend Bewegen, aber auch Ruhen, Essen, aber auch nichts essen, also von allem ein bisschen und das in einem Ausgleich, wie sich das, diese eigentlich vernünftige Haltung, jetzt so umgekehrt hat in so einen neuen Radikalismus, muss man schon fast sagen, und in so eine neue Ersatzreligion des du darfst nicht, du sollst nicht und das ist böse und fast so ein bisschen. Und dann bist du auch ein schlechter Mensch, wenn du das machst.
Ja, da ist was dran. Ich glaube, liegt das nicht auch ein bisschen daran, dass wir irgendwie dieser immer mehr auch durch Technologie gestützt, auch durch Smartwatches oder Ringe und all diese Dinge, die uns quasi tracken, wir diese Idee haben, dass wir vielleicht, wenn wir uns nur ganz besonders anstrengen, ganz besonders gesund leben, ganz besonders auf all die Daten, die wir haben, achten, dass wir dann vielleicht irgendwann mal quasi gar nicht mehr sterben müssen oder zumindest unser Todesdatum ganz weit hinaus zögern können.
Ja, das ist vielleicht ein Teil der Illusion daran. Es ist natürlich, geht es immer oder geht es vielen Menschen auch um Selbstoptimierung. Sie wollen alles richtig machen. Ich bemerke das selber in meinem Umkreis oder zum Teil auch in der Familie. Also ich habe zwar auch eine Smartwatch, aber die benutze ich ja nicht nur zum Joggen oder zum Rennradfahren. Und ich mache die auch abends nicht an. Also ich muss nicht meinen Schlaf vermessen, weil ich merke morgens, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe. Und dann nützt es mir nichts oder würde mich wahrscheinlich sogar irritieren, wenn ich mich wunderbar ausgeschlafen fühle und dann zeigt das Ding plötzlich an, hoppla, du hast eigentlich zu wenig Tiefschlafphasen gehabt oder was auch immer. Also das ist ja irgendwie auch so eine Scheingenauigkeit, die da mit behandelt wird. Ich habe kürzlich in der Süddeutschen drüber geschrieben und auch ein YouTube-Video zu gemacht über diese Herzfrequenzvariabilität. Das ist ja auch so der neueste heiße Scheiß bei Hobby- und avancierten Freizeitsportlern, dass man danach seine Ruhepausen ausrichtet und so. Und solche Smartwatches, die geben dann ja auch an, die Body Battery ist dann nur noch auf 20% oder so und jetzt brauchst du so und so viele Stunden Erholung. Und ich habe da mit Sportmedizinern und Sportwissenschaftlern drüber gesprochen, einige, die da wirklich intensiv zu geforscht haben. Und die sagt, das ist überhaupt nicht validiert. Also es ist ein ungefährer Anhalt, aber es passiert immer häufiger, dass dann jemand zum Arzt geht und sagt, ja, also meine Body Battery ist nur noch auf 20%, was soll ich denn machen? Er fühlt sich aber wohl. Und gerade diese Werte, das sind eigentlich nur ungefähre Annäherungen und die sagen überhaupt jetzt nicht, also die entsprechen nicht körperlichen Daten, die man da wirklich mit korrelieren kann, also die dazu passen. Insofern ist das auch etwas, wo sich, glaube ich, Menschen sehr reinsteigern können, gerade so mit in dieser Mischung aus Technikbegeisterung und Selbstoptimierung, dass man dann denkt, man hat hier genau, also ich habe das mal gesehen, dann hat jemand für eine Woche 6 Seiten ausgedruckt, eng mit Grafiken und Tabellen, wo dann ein super fitter junger Typ, wo ich dann denke, ja und, was weißt du jetzt mehr, außer dass du fit bist und irgendwie, was weiß ich, 150 Kilometer Rennrad fahren kann oder einen Halbmarathon laufen. Also es ist so, es ist eine ziemliche Welle, eine ziemliche Mode und es vergisst, das war natürlich ihre eigentliche Frage, da gerät ja auch in den Hintergrund, man will nicht nur, glaube ich, das Thema der Sterblichkeit und Vergänglichkeit damit verdrängen, sondern eigentlich auch das der Hinfälligkeit. Weil manchmal habe ich das Gefühl, hinter diesen Langlebigkeitsdingen, das meiste ist ja unbewiesener Quatsch, muss man sagen. Da werden dann Einzelstoffe rausgepickt, die vielleicht im Tierversuch oder in der Zellkultur irgendeine Wirkung zeigen. Aber wenn wir die zu uns nehmen, dann haben die diese Wirkung nicht. Also das ist ganz viel Marketing und Geldmache und eben auch Beuteschneiderei. Und dahinter steckt manchmal auch so eine undurchdachte Illusion, so nach dem Motto, ich bin fit und munter und dann steige ich irgendwann völlig gesund in die Kiste. Aber so ist es ja nicht. Sondern in vielen, auch in hochindustrialisierten westlichen Ländern mit gutem Gesundheitssystem, haben die Menschen die letzten 10 Jahre vor ihrem Tod halt oft doch eine Phase der Hinfälligkeit, der Gebrechlichkeit, der Immobilität. Sie können nicht mehr gut laufen, sie können nicht mehr gut Treppen steigen, sind häufig einsam. Also das ist, und das lässt sich auch durch sonst so viel Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel und Smartwatch-Tracking nicht nicht wegdiskutieren. Und nebenbei gibt es natürlich auch eine Menge Krankheiten. Das ärgert mich dann auch immer. Ich habe in dem Buch eben auch ein Kapitel über Krankheit und schlechtes Gewissen machen und Schuld und Strafe. Und früher dachte man ja sowas wie die Pest allgemein, das ist eine Strafe Gottes. Und heute ist es immer mehr so dieses Victim Blaming, heißt das im Englischen, also der Kranke als Opfer seiner selbst. Du bist schuld, wenn du krank geworden bist. Hast falsch gelebt, hast was Schlechtes gemacht, schlecht gegessen und so weiter. Also all das, worüber wir jetzt gerade auch geredet haben. Und das tut mir regelrecht weh, weil ganz viele Krankheiten sind einfach Schicksal, Pech, Unglück, Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz. Ich meine, Walter Jens, die Älteren werden sich erinnern, das war ein Rhetorikprofessor, hochbelesen, hat auch Demenz bekommen, obwohl er ständig geistig aktiv war, Gesellschaft hatte und so weiter. Also das sind keine Allheilmittel und auch Krebs. Natürlich, wenn man jetzt Kettenraucher ist, in einer Asbestfabrik arbeitet, falls es Asbestfabriken gibt, aber also sich quasi extrem mit Schadstoffen zuballert, dann ist das Risiko stark erhöht. Aber wenn ich jetzt als nicht rauchender, durchschnittlich gesunder Mensch, der sich ein bisschen bewegt, der ausgewogen alles durcheinander isst, da kann ich mein Krebsrisiko durch ein bisschen mehr Gemüse oder ein bisschen mehr Fleisch kaum verändern. Das sind so minimale Veränderungen. Und trotzdem wird immer so getan, naja, selbst schuld. Und dann wird Krebskranken oft auch noch irgendwie, werden so Bücher geschenkt, was sie jetzt machen sollen, und denen dann noch ein schlechtes Gewissen gemacht.
Kurz nochmal zum Anfang Ihrer Antwort. Das Thema Tracking und Zahlen und Daten. Was ich zum Beispiel schon merke bei mir, ich habe jetzt seit ein paar Jahren immer hier diesen Ura-Ring dran, weil ich es einfach, ja, also Smartwatches waren noch nie mein Ding. Mhm. Die lenken mich viel zu sehr ab. Aber den kann man irgendwie tragen und sieht mal so seine ganzen Daten auch in einem Langzeitverlauf. Und was ich zum Beispiel, weil wir gerade auch über Alkoholkonsum gesprochen haben, was ich zum Beispiel wahnsinnig merke, in dem Moment, wo ich 2-3 Gläser Wein am Abend trinke, meine Herzfrequenzvariabilität geht sofort in der Nacht in den Keller, aber wirklich also bodenlos. Und mein Puls bleibt relativ hoch nachts, geht nicht so schnell runter. Und es kostet mich dann auch ein paar Tage, bis ich beim Puls geht schneller, bei der Herzfrequenzvariabilität brauche ich so ein paar Tage, bis es wieder auf einem aus meiner Sicht irgendwie guten Wert im Sinne von, also vom Verhältnis her ankommt. Und das hilft mir zum Beispiel schon, um mir bewusster darüber zu sein, was vielleicht hier und da die Dinge für einen Einfluss auf meinen Körper haben, zumindest mal kurzfristig. Langfristig ist ja wieder ein anderes Thema. Und damit auch irgendwo ich zumindest schon ein verändertes Energielevel merke. Weil, also klar, auf die Idee könnte ich auch sonst kommen, wenn ich sage, ich trinke jeden Tag eine Flasche Wein, dass es mir dann eine Woche später nicht gut geht, wenn ich das eine Woche durchziehe. Also, ja, könnte ich auch so auf die Idee kommen.
Also jeder, wie er mag, das ist ja sowieso meine Devise, aber es kann natürlich auch sein, dass es so eine Art self-fulfilling prophecy ist. Ich sehe in meinen Werten, oh, die haben sich zum Schlechteren verändert, und dann rechne ich ja geradezu damit, auch unbewusst, das ist nicht jetzt aktiv oder so. Ach ja, oder ich horche stärker in mich hinein, dass es mir dann schlechter geht, dass ich erschöpfter bin, angestrengter oder was auch immer. Also es klingt immer so ein bisschen, gesunder Menschenverstand ist nicht immer das Richtige, aber ich war jetzt gerade ein paar Tage Rennrad fahren mit Freunden in der fränkischen Schweiz. Das machen wir einmal im Jahr, immer an verschiedenen Orten in Deutschland. Und da haben wir abends heiter gegessen und einiges getrunken. Und aber keiner hat sich jetzt völlig abgeschossen. Aber am nächsten Morgen merkt man halt ein bisschen, ja gut, es wäre vielleicht nicht ganz so anstrengend, die Steigung dann bei der nächsten Tour, wenn man ein Glas weniger getrunken hätte. Aber dann ist das nach einer Stunde verflogen. Und ich meine, wir sind nicht bei der Tour de France, wir sind mittelalte oder alte Männer, die da mit Freude Rennrad fahren und die Landschaft genießen, und es fühlen sich alle wohl und jeder, es wird keiner komisch angeguckt. Also ich bin der Letzte, der sagt, trinkt alle, es ist unbedenklich, sondern manche vertragen es gut, manche nicht so, manche fühlen sich damit gar nicht eingeschränkt, andere ein bisschen, wenn ich 2 Glas Wein trinke am Abend oder 3 über den ganzen Abend. Und dazu was esse, dann merke ich am nächsten Morgen wenig und steige trotzdem gerne aufs Rennrad. Und ob es dann 5% besser wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also es ist ja immer die Frage, wofür oder was will ich da? Und wenn ich jetzt natürlich ein eng überwachter Profisportler wäre, der die Alpenetappe bei der Tour de France am nächsten Tag gewinnen will, dann würde ich das nicht machen. Das machen die ja auch nicht. Aber wie gesagt, da finde ich, ist manchmal so das die mäßige, der Ausgleich dieses alles in Maßen und auch vor allen Dingen das Lustgetriebene und meinetwegen auch manchmal das mit den Exzessen ist zu kurz gekommen. Man versucht, das ist natürlich eine sozialpsychologische Deutung, man versucht sein Leben zu kontrollieren und im Griff zu haben, weil ganz vieles natürlich nicht unter Kontrolle ist. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat mal gesagt, eine Überdosis Weltgeschehen, Pandemie, Russland in der Ukraine, der Krieg, Gaza, Israel und so weiter. Es gibt mannigfache Bedrohungen. Und dann hat man vielleicht für sich umso stärker das Bedürfnis, da Kontrolle im Kleinen zu haben. Ich esse nur noch das, ich trinke nur noch das, ich tracke meine Werte. Und wie gesagt, ich will das keinem ausreden. Ich glaube nur, dass es, also für mich wird es dann ärgerlich oder ich werde dann auch publizistisch aktiv, wenn ich das Gefühl habe, da wird mit dem guten Glauben oder den Ängsten der Menschen dann auch noch Geld gemacht, auf eine unseriöse Weise. Das ist dann für mich ein Anhaltspunkt. Und das ist eben, um das auf das Buch zurückzukommen, es sind eben auch ganz viele so Kontinuitätslinien. Deswegen, ich habe jetzt mehr als 30 Bücher geschrieben und das ist mir wahrscheinlich wirklich das Wichtigste, weil es eben so vieles von dem, was wir an Ideen haben oder Vorstellungen zur Gesundheit, das war schon mal da. Oder es hat sich verändert, wie ich erklärt habe, mit diesem Mäßigungs-Moderatio-Thema aus der Antike, was jetzt plötzlich in so eine Radikalität, in so ein Alles oder Nichts, ein bisschen so wie beim Räumungsverkauf, alles muss raus, jetzt nicht mehr, ich höre jetzt radikal auf, sich umgeschlagen hat. Und das finde ich dann einfach, wie soll ich sagen, geistesgeschichtlich, menschheitsgeschichtlich spannend, welche Bedürfnisse werden da erfüllt und welche nicht. Und was ich unbedingt noch loswerden muss, ist, dass es natürlich mir auch einen Heidenspaß gemacht hat, weil ich ganz viele so Alltagsgeschichten, Anekdoten untergebracht habe, zum Beispiel, was Schneewittchen mit dem Boom der Pathologie oder der Anatomie zu tun hat. Und das hat ein Münchner Germanist mal aufgedeckt, dass in den frühen Fassungen von Schneewittchen, die Brüder Grimm sind ja durch die Dörfer gezogen und haben von den Leuten, haben zugehört, was die für Märchen, Geschichten erzählt haben. Und in den frühen Schneewittchen-Fassungen war Schneewittchen noch in ein Tuch gewickelt oder in einem Holzsarg. Und um 1800 gab es, das war eigentlich der Beginn der Verwissenschaftlichung der Medizin, also vorher eben Vier-Säfte-Lehre und viel so Natur und Lebensführung. Und dann fing es an mit Pathologie, Anatomie, also Leichenöffnungen, später dann Bakteriologie, Keime, Bakterien und so weiter. Und mit diesem Boom der Pathologie, mit der Neugier am Körper, ist dann in der 1812, ist die Schneewittchen-Fassung dann so erschienen, wie wir sie heute kennen, nämlich Schneewittchen im Glassarg. Transparenz, das Interesse am toten Körper, was passiert damit, wenn sie tot ist? Und das, solche Beispiele finde ich dann super spannend. Und danach hat sich dann die Berliner Salondame Rachel Warnhagen, die hat verfügt, dass sie nach ihrem Tod doch bitte in einem gläsernen Sarg aus grünen Glasbausteinen bestattet werden sollte. Und zwar nicht in der Erde, sondern überirdisch für mehrere Jahre, weil sie sicher sein wollte, dass sie wirklich tot ist. Also es kam dann durch diese vermehrte Beschäftigung der Wissenschaft mit dem toten Körper und die Leichenöffnung kam plötzlich die Angst davor auf, lebendig begraben zu werden, also die sogenannte Scheintoddebatte. Und Sargmacher, Schreiner haben sogenannte Sicherheitssärge angeboten. Da war dann ein Glöckchen drin oder so ein Rohr zur Luftzufuhr. Falls man sich nicht sicher war, dass man schon tot war, konnte man noch bimmeln oder hat noch Luft bekommen. Edgar Allan Poe hat dazu Geschichten geschrieben. Es gab einen relativ unbekannten deutschen Schriftsteller, der hat, nachdem seine Frau gestorben war, einen Sarg bauen lassen mit einer Luke drin und hat die dann zu Hause, hat sie nicht begraben und das auch erstmal nicht bekannt gegeben, hat jeden Tag die Luke aufgemacht und geguckt, wie seine Frau da quasi verwest. Und also so diese literarisch-kulturell, aber auch alltagsgeschichtlichen Parallelen, die es zur Entwicklung der Medizin, zur Wissenschaft gab, das hat mich wahnsinnig fasziniert oder Spaß gemacht. Oder in England war das dann sehr populär. Die Anatomen und Pathologen brauchten Nachschub, brauchten Leichen. Und da gab es dann sogenannte Grabräuber. Die hat man Resurrectionists genannt, Wiederauferstehungsmacher, wörtlich übersetzt. Eigentlich waren es Leichenfledderer. Und die haben dann die Leichen frisch wieder ausgebuddelt und an Anatomen und Pathologen verkauft und in London auch mal die Ärzte verprügelt, nachdem die von einer anderen Grabräuberbande die Leichen bezogen hatten. Und in Schottland gab es ein Verbrecherpaar, also zwei Männer, William Hare und William Burke. Und die haben in Edinburgh, der eine hatte eine Kneipe, eine üble Spelunke, und da haben sie Gäste reingelockt, meist so entweder Obdachlose oder Alleinstehende, wo es nicht viele Angehörige gab. Also haben die betrunken gemacht. Und dann hat der William Burke, kräftiger Typ, hat sich auf deren Brustkorb gekniet und die erwürgt. Und durch dieses auf den Brustkorb knien ist dieser Tod, also wenn die Atmung dann zusätzlich quasi behindert, erschwert wird, ist der Tod ganz schwer nachzuweisen. Bis heute ist das ein Ausdruck in der Rechtsmedizin, in der Fachliteratur, Burken, nach dem William Burke benannt, wenn man auf diese Weise jemand zu Tode gebracht wird, weil das ganz schwer nachzuweisen ist. Also es gibt da ganz viel dann solche Entwicklungen, Parallelen, Ängste, bunte Geschichten über Überheblichkeit, über was weiß ich, wie man die Cholera glaubt. Also denkt man dann manchmal auch an Corona. Also es gab auch damals Cholera-Leugner, die nicht dachten, dass die Cholera wirklich den Menschen was anfangen kann. Also sie irgendwie krank machen kann. Sarah Bernhardt, eine bekannte Schauspielerin, hat gesagt, das glaube ich nicht. Das sind vielleicht ein paar schmutzige, unanständige Leute, die das kriegen, aber doch nicht ich. Ich würde auch jederzeit in eine Stadt gehen, in der angeblich die Cholera herrscht und da Schauspielern vor großem Publikum. Das war während der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892, als 16.000 Menschen in Hamburg erkrankten und 8.000 daran gestorben sind. Und da gibt es dann natürlich schöne Parallelen jetzt, wenn man an Corona zurückdenkt, so nach dem Motto, ach, gutes Immunsystem und frische Luft, das kann mir doch nichts anhaben. Und es gab sogar einen Münchner Professor hier ganz in der Nähe von unserem Aufnahmeort, der hat viel für die Münchner Hygiene getan, Herr Max von Pettenkofer, auf den geht zentralisierte Schlachthöfe, Abwasserverbesserung und so weiter, vieles zurück, aber er hat nicht daran geglaubt, dass Keime allein krank machen. Sondern hat gesagt, die spielen vielleicht mit eine Rolle, aber schlechte Luft, schlechter Boden, schlechtes Wasser sind die eigentlichen Gründe. Aber nicht Keime darin, sondern die waren halt irgendwie schlecht. Und sein großer Widersacher war Robert Koch, der ja Keime entdeckt, beschrieben, Mikroskop, Tuberkelerreger, der gesagt hat, nein, es sind die Keime allein und die machen nicht krank. So, und dann hat Herr Pettenkofer auch 1892 auf dem Höhepunkt der Cholera-Epidemie hier in München um die Ecke einen Selbstversuch gemacht und vor Studenten und Mitarbeitern eine Cholera-Bouillon, wie er das nannte, getrunken, hat er sich von Robert Koch schicken lassen aus Berlin und dann quasi auf Ex gelehrt und dann noch zu im Hörsaal gesagt, so meine Herren, wer heute Abend Lust auf eine Schweinshaxe hat, ich gehe ins Wirtshaus gegenüber und wer mitkommen möchte. Und er hat dann ein bisschen ein paar Tage Magengrummeln und Unwohlsein gehabt, aber dann ging es ihm wieder gut. Gibt verschiedene Theorien. Er hat schon in den 1850ern, also 30, 40 Jahre vorher, mal Cholera leicht gehabt und überlebt. Vielleicht hatte er eine gewisse Immunität oder, da Robert Koch sein Widersacher war, gibt es auch die Überlegung, ob der ihm vielleicht so abgeschwächte Bakterien geschickt hat, sodass die ihm nicht wirklich gefährlich wurden. Aber jedenfalls damit hat er mit einem heroischen Selbstversuch beweisen wollen, nein, das mit den Bakterien allein, das ist Quatsch und so. Und wie gesagt, diese ganzen saftigen, irritierenden, amüsanten, zum Teil blutigen Geschichten, wir haben noch gar nicht über die Geschichte der Chirurgie geredet und Amputationen ohne Narkose, also das ist einfach ein schillerndes Bild von Anekdoten, von Geschichten, aber eben auch von das, was ich anfangs gesagt habe, also welche Traditionslinien, welche Ideen überdauern und bleiben, was ist vielleicht auch verloren gegangen in unserer heutigen Medizin und wie setzt sich das zusammen?
Wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen, auch in der Zeit, wann wurde denn, also wir haben ja gerade schon viel Viersaft-Theorie und man hat da mal probiert, Dinge zu regulieren und so weiter. Wann wurde denn aus dieser, vielleicht ein bisschen harter Begriff, aber aus dieser Scharlatanerie, wo man Dinge einfach mal ausprobiert hat und manchmal ging es vielleicht gut, manchmal wurde es aus Zufall besser oder die Person ist verstorben oder es ging ja noch schlechter. Wann wurde denn daraus irgendwann mal nennen wir es mal evidenzbasierte Medizin?
Da warten wir heute noch drauf. Naja, also erstmal muss man kurz sagen, das, was besonders im Bereich der Chirurgie oder der Wundbehandlung, da gab es vorher schon große Fortschritte. Es gab die sogenannten Feldscher, die Feldscherer, also das waren oft Wundärzte, die auf dem Schlachtfeld, also vieles auch der Kriegsmedizin zu verdanken, die da zum Teil große Expertise darin hatten, Wunden gut zu behandeln, also chirurgisch und dann Blutgefäße abzubinden und und sozusagen mit jedem Krieg und mit jeder Weiterentwicklung der Waffengattung und der Munition dann auch neue Erfahrungen sammelten. Und da gibt es schon aus dem 15., 16. Jahrhundert so große Bücher der Wundarznei, wie was zu behandeln ist. Und es gab zum Beispiel in Paris, Ambroise Paré hieß der, ein französischer Wundarztchirurg, der nicht nur ein guter Chirurg war, sondern der auch Prothesen entwickelt hat, zusammen mit einem Schlosser, der den netten Spitznamen der kleine Lothringer hatte. Und der hat dann wirklich so Feinmetallprothesen für die Hände entwickelt. Gibt es auch Abbildungen in dem Buch, wo dann wirklich auch einzelne Finger bewegt werden konnten, auch wenn die Hand amputiert war. Und also, aber das Ganze natürlich ohne Narkose oder nur mit sehr unzuverlässigen sogenannten Schlafschwämmen, die man dann so ein bisschen in Opiumlösung getaucht hat und auch mal zu viel nehmen konnte, dann sind die Patienten nicht wieder aufgewacht. Und man muss auch noch sagen, wenn man die Operation überstanden hat oder den Eingriff oder Amputation, je nachdem, dann sind bis zu 50% der Menschen an einer Wundinfektion verstorben, weil man hatte ja, Stichwort Vier-Säfte-Lehre, Stichwort noch keine Vorstellung von Bakterien, Keimen. Man hat da weder Antisepsis, Asepsis, also Hygiene, Vorrichtung gehabt, noch hat man danach was so antibiotisch behandeln können, wenn es zu einer Infektion kam. Also oft gab es auch Operationen gelungen, Patient hat überlebt, aber 2-3 Tage später starb er an Tetanus, Wundstarkrampf oder anderen Wundinfektionen. Und jetzt konkreter zu Ihrer Frage, also insofern, ich würde das nicht alles jetzt so als Scharlatanerie bezeichnen, da gab es schon sehr erfahrene, gute Leute auch, die bis heute einen guten Ruf haben und viele Krankheiten richtig beschrieben haben und dann halt mit pflanzlichen Mitteln, mit Ruhe, Schonung, Diät unzureichend, aber doch oft ganz okay behandelt haben und wenn der Patient Glück hatte und eine starke Konstitution das auch überlebt hat. Und um 1800, das ist eigentlich der Wendepunkt, begann es erst eben mit Pathologie, Anatomie, Leichenöffnung, wobei man diese Phase dann etwa 30 Jahre lang als therapeutischen Nihilismus bezeichnet hat, weil man hat quasi geöffnet und gesehen und Anatomie viel besser erkennen können, aber es hat noch keine verbesserte Therapie stattgefunden. Also das hat noch gedauert und dann um 1845, 46 Narkose, um 1870, 80 rum Bakteriologie, Keime entdecken und dann wurde es eigentlich also mit Narkose und Wundinfektion, Wunddesinfektion, es war so um 1870, 80 rum, wurde es dann zunehmend besser für die Patienten, weil man dann eben den OP-Bereich desinfiziert hat, erkannt hat, wir müssen was gegen die Keime tun. Und dann gab es so auch Ende des 19. Jahrhunderts, also 1880, 90, die ersten gezielten Medikamente im heutigen Sinne. Vorher gab es halt auch Pflanzenzubereitungen und verschiedene Stoffe, das schon, aber die ersten Medikamente, Aspirin war, glaube ich, 1895. Es gab ein paar andere Mittel, die es schon vorher gab, so Schmerzberuhigungsmittel. Zu den Keimen muss ich noch kurz erzählen. Es gab einen Wiener Geburtshelfer, Ignaz Semmelweis, der hat 1848 entdeckt, Allgemeines Krankenhaus Wien, damals hoch angesehenes Krankenhaus, heute immer noch halbwegs, dass in der einen Abteilung, in der die Frauen gebaren, Kinder zur Welt gebracht haben, die Müttersterblichkeit bei 18-20% lag und in der anderen 1-2%. Und der Unterschied war, in die Abteilung mit der hohen Müttersterblichkeit kamen die Studenten, waren fast alles Männer, direkt aus der Anatomie, Pathologie mit ungewaschenen Fingern, mit Dreckfingern von der Untersuchung der Leiche und untersuchten die Frauen unter der Geburt. Und in dem anderen waren die Hebammen tätig, die eben nicht in Pathologie und Anatomie mit dem leichten Gift zu tun hatten. Und der Semmelweis hat das irgendwie erkannt, entdeckt, durch einen tragischen Todesfall eines Freundes, führt zu weit jetzt die Geschichte, und hat gesagt, das liegt an den Kadaverteilen, an den Händen der Mediziner. Und er wurde ausgelacht, er wurde gemobbt, er wurde verfemt, weil das hieß ja, dass die Ärzte die Krankheit gebracht haben, dass die Ärzte die Frauen krank gemacht haben. Er hat dann trotzdem durchgesetzt, dass sie ihre Hände waschen mussten, bevor sie die Frauen untersuchten und hat in wenigen Wochen die Sterblichkeit in beiden Abteilungen, also auch in der mit 18-20%, auf 1-2% gesenkt. Hat also im Prinzip nach wissenschaftlich besten Kriterien Versuch, Intervention gezeigt, das hilft, evidenzbasiert geradezu. Trotzdem wurde er von ganz vielen Medizinern verlacht und verspottet und auch der große Rudolf Virchow, der sonst vieles Tolles gemacht hat, den ich auch für sein Werk sehr schätze, hat auch gesagt, nein, nein, das ist das Winterwetter oder Thrombosen, hat nichts mit Keimen zu tun. Auf jeden Fall ist er dann verbittert nach Budapest zurückgegangen aus Wien, hat dann da unglückliches Leben geführt, wurde immer verbitterter, immer aggressiver gegen seine Widersacher und ist dann geistig umnachtet mit Ende 40 gestorben. Andere sagen, er wurde sogar misshandelt, zu Tode gebracht. Wurde später als Retter der Mütter gefeiert, aber auch 20 Jahre verkannt, bis dann so um 1870 rum eben Desinfektion, Antisepsis bei Operationen oder auch in der Geburtshilfe zum Standard wurde. Also das 19. Jahrhundert hat die Verwissenschaftlichung gebracht, 1895, 96 dann Röntgenbilder, Wilhelm Conrad Röntgen, Entdeckung der Röntgenstrahlen. Und das ist faszinierend, da müsste man eigentlich fast nochmal, also ich habe ihn zweimal gelesen, in Zauberberg von Thomas Mann lesen, weil da auch ganz viele tolle Beschreibungen sind, was für eine revolutionäre Neuerung das war. Also auch so eine Art Ehrfurcht, das war fast so ein bisschen was leicht Pornografisches, wenn im Hans Castorp im Zauberberg da von Madame Chauchat das Röntgenbild sieht. Ich glaube heute, wenn jemand ein Röntgenbild sieht, egal ob von Mann oder Frau, dass da keiner mehr irgendwie erotische Ideen hat. Und gleichzeitig war es aber so eine Art Memento Mori, also man sah das bleiche Gebein, die Knochen, das waren ja alles Bilder, die man vorher nicht hatte, nicht kannte. Und das hat natürlich auch sozusagen der Blick in den Körper hat sich verändert. Vorher war er nur von außen, Puls fühlen, die Harnschau, das Harnglas war im Mittelalter das Symbol der Ärzte, die haben dann auch den Urin probiert. Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit, der Begriff heißt wörtlich honigsüßer Durchfluss, weil der Urin von Zuckerkranken süß geschmeckt hat. Und dann hat man eben Leichen geöffnet um 1800, das war schon der Blick in den Körper. 1895 Röntgenbilder, der Blick durch den Körper. Also wieder sozusagen das Durchdringen in immer tiefere Schichten zeichne ich da eben auch nach und ist auch faszinierend. Und wenn ich das noch kurz zu dem Buch sagen darf, ich habe da ja nicht von Hippokrates bis heute einfach so einen Überblick gemacht, sondern in 8 großen oder 9 großen Kapiteln. Eins ist nur Arzt-Patient-Beziehung, eins ist dieses Schuld und Strafe und Sühne und schlechtes Gewissen, eins ist der ärztliche Blick, also eben das, was ich gerade beschrieben habe, oder eins eben die Infektionen, die Keime, die Eindringlinge von außen, und habe dann innerhalb dieser Kapitel das chronologisch gemacht. Und da hat man, glaube ich, im 19. Jahrhundert, um den Bogen jetzt zu schließen, tatsächlich in vielerlei medizinischen Unterdisziplinen den Beginn der Verwissenschaftlichung und auch sozusagen diesen Zugang, nur das, was sich messen und bestimmen und vermessen lässt, auch Anfang der analytischen Chemie, dass man versucht hat, Werte zu bestimmen und unter dem Mikroskop Zellen anzugucken, Rudolf Virchow eben unter anderem. Und das hat sicher wahnsinnig viele Entwicklungen befördert, vorangebracht, dann auch im 20. Jahrhundert. Aber das, was Goethe zum Beispiel noch sehr geschätzt hat, sowas, was man unter romantische Medizin ganzheitlich so bis eigentlich 1790, 95 hatte, das ist, glaube ich, auch ein bisschen verdrängt worden. Und jetzt gibt es eben so eine wissenschaftliche Engführung. Und wenn man sich überlegt, Homöopathie, Makrobiotik, Pflanzenheilkunde, das stammt alles so aus dieser Zeit von 1790 bis 1800. Und damals hat man zum Beispiel auch noch gedacht, ja, man muss auch Menschen mit Albträumen oder mit so Erscheinungen ernst nehmen. Das sind die Nachtseiten der Natur. Man muss im Austausch mit der Natur kommen. Also das war alles noch so zur Goethezeit oder um 1770 bis 1800 noch sehr dominant, wurde dann aber fast komplett verdrängt von eben diesem wissenschaftlich messbaren, objektivierbaren, bestimmbaren der Werte und Tabellen. Und das ist eben auch mein Appell am Ende, dass eine Medizin eben nicht eine Ingenieurswissenschaft am Menschen ist, sondern es immer noch auch dieser ganze Bereich der Psyche, der Psychosomatik, Leib und Seele eben eine große Rolle spielt, weil vieles, das hat man auch heute noch, 1/3 der Menschen, die zum Hausarzt in die Praxis kommen, haben Beschwerden, für die sich kein pathologischer, organischer Befund erheben lässt. Und die leiden trotzdem, denen geht es trotzdem schlecht. Und bei Fachärzten sind das zum Teil 40-50% unklare Schmerzen, Herz, Stolpern, Verdauungsbeschwerden. Also das ist mehr als nur, die Messwerte sind in Ordnung oder nicht. Oder im Röntgenbild sehen wir nichts. Rückenschmerzen, Riesenthema. Das Röntgenbild sieht aus wie eine 1. Die Menschen wissen nicht, ob sie stehen, liegen oder sitzen sollen. Und andere, da gibt es eine tolle Untersuchung vor ein paar Jahren aus der Schweiz, da hat man beschwerdefreie Gesunde auf der Straße gefragt, ob man ein Bild von ihrem Rücken machen darf, und hat diese Bilder dann Radiologen und Orthopäden gezeigt. Und die haben bei 35% gesagt, oh, der muss aber dringend operiert werden oder oh, der hat bestimmt starke Schmerzen und braucht Schmerzmittel. Die haben die Menschen nicht gesehen, insofern nicht jetzt schlechte Ärzte, sondern das heißt nur, wie wenig Befinden und Befund oft zusammenpassen, also dass die Bilder oder die Messwerte lange nicht alles sind oder nicht alles aussagen darüber, wie es den Menschen wirklich geht.
Ja, wo Sie den Bogen gerade schon spannend zur Seele sozusagen, ab welchem Zeitpunkt hat denn dieses Einfühlvermögen auch des Arztes wirklich eine Rolle gespielt? Also ich könnte mir vorstellen, der Arzt, der jetzt auf dem Schlachtfeld das Bein abnimmt, der war wahrscheinlich vor allem sehr gestresst und musste gleich zum nächsten. Und irgendwann kam da vielleicht mehr dazu, wo man dann auch versucht hat, in die Menschen, in den Patienten, in die Patientin hineinzuhören und herauszufinden, gibt es da vielleicht noch andere Faktoren. Und natürlich auch, man muss ja oftmals auch erstmal die Lebensumstände einer Person verstehen, um vielleicht auch da wiederum Punkte zu erkennen, die vielleicht dazu führen, wie es dieser Person geht.
Also ich glaube, einfühlsame Ärzte, die versucht haben, die menschlichen Aspekte zu sehen, um es mal so zu sagen, und nicht nur den Körper als Maschine, das gab es schon immer. Also es gab in der Antike zum Beispiel Hinweise für die Einrichtung eines Sprechzimmers, in denen dann stand, Arzt und Patient haben auf gleich hohen Stühlen zu sitzen. Dieses heute zu oft bemühte Schlagwort von auf Augenhöhe. Also hat man schon versucht, deutlich zu machen, dass das nicht so eine Hierarchie sein muss. Haben natürlich längst nicht alle beachtet. Manche Ärzte wie heute waren eitel, haben sich feiern lassen. Also es gab schon immer auch in frühen Schriften Anzeichen dafür, wie man versucht hat, die Lebensumstände oder wie Traurigkeit krank machen kann. Also so solche Zusammenhänge zwischen Leib und Seele, zwischen Psyche und Körper, die sind eigentlich schon früh beschrieben worden. Und gleichzeitig gab es, das fand ich bei dem Buch Till von Daniel Kehlmann so beeindruckend, er hat ja die Till-Eulenspiegel-Geschichte in den 30-jährigen Krieg transferiert. Und da passieren auch ziemlich viele heftige Dinge. Und was ich an diesem Buch auch so faszinierend finde, ist, dass in dem Buch geschildert wird, wie die darstellenden Figuren das nicht groß hinterfragen, was passiert. Da kam einfach Krieg, da wurden Menschen umgebracht, Frauen vergewaltigt. Es wurde der Vater von dem Till in dem Buch hingerichtet, weil er angeblich ein Ungläubiger war oder nicht genau genug da den christlichen Lehren gefolgt hat. Und der Sohn guckt zu und nimmt das hin, weil so war es halt. Und man, also dieses, das ist ja was sehr Modernes so heute, dieses Warum und warum ich oder was ist ja ungerecht und so. Also das gab es lange Zeit gar nicht. Insofern war, glaube ich, auch diese Frage von Einfühlungsvermögen und Empathie hat sich vielleicht anders gestellt. Wahrscheinlich hat es oft, oder es gibt Hinweise dafür, dass Ärzte oft nach den Lebensbedingungen und Umständen gefragt haben, weil sie wussten, die spielen auch eine Rolle, dass ein dauerhaft trauriger, depressiver Mensch eher krank wird. Das hat man früh gemerkt, als jemand, der zufrieden und heiter ist. Und dann gab es eben um 1780, 90 gab es eben auch, es gab einen Schriftsteller, Karl Philipp Moritz, der hat das Buch Anton Reiser geschrieben und darin, das ist quasi schon auch ein Buch fast über Psychosomatik, also wie der unglückliche Titelheld, wie der auch immer Beschwerden seiner Seele und seines Körpers gleichzeitig hat und das auch in Verbindung bringt. Ich habe einiges von ihm da auch zitiert in dem Buch. Der hat dann auch das um 1775, 80 rum, glaube ich, das sogenannte Magazin für Erfahrungsseelenkunde gegründet, also eine Zeitschrift, die im Prinzip eine psychologische war. Es gab damals den sogenannten Mesmerismus, Franz Anton Mesmer, das war eher in Richtung Charlatanerie, aber der hat gemeint, durch Berührung und durch Magnetismus Menschen heilen zu können und hat dann so Seancen veranstaltet, erst in Wien, wo er dann aber nach einem Behandlungsfehler die Stadt verlassen musste und dann in Paris und er hatte eine große Anhänger- und Jüngerschar, gibt es Abbildungen, wie er dann da erst mit so einem großen Magnet in der Mitte, aber später auch nur durch Berührung oder auch nur durch in die Nähe. Also so wird sozusagen der Magnetismus übertragen und dadurch zu heilen. Und da gab es dann zumindest schon Berührungspunkte zu dem Seelischen, zu dem, dass da noch was anderes ist als jetzt nur Knochen, Muskeln, Blut und Säfte. Und auch Hufeland, Leibarzt von Goethe, hat auch, oder Caspar David Friedrich war befreundet mit einem anderen Arzt und Künstler, Karus hieß der mit Nachnamen, Die haben auch schon viel über die Seelenzustände des Menschen in Beziehung zur Natur. Also das war schon so in dieser Zeit um 1800 eben auch eine Strömung, die wurde dann aber überdeckt von eben diesem naturwissenschaftlichen Zugang. Ich habe es mehrfach genannt, Anatomie, Pathologie, Bakteriologie, dann später Röntgenbilder. Und dann kam natürlich um 1900, ein bisschen vorher schon, Sigmund Freud mit dem ganzen psychischen Apparat und seinen Beschreibungen von dem, wie es unserem Seelenleben, was es damit auf sich hat. Wobei man nicht vergessen darf, dass Freud ursprünglich ja auch Nervenarzt war und zum Beispiel über Kokain oder über die Nervenleitung bei Fischen geforscht hat. Also der kam auch aus dieser rein naturwissenschaftlichen Ecke und hat dann quasi da eben sein großes Theoriegebäude entwickelt. Und im 20. Jahrhundert gab es das ja auch immer. Und es gibt es ja bis heute, wobei ich eben glaube, dass die technisch dominierte naturwissenschaftliche Medizin mit Laborwerten, Röntgen, Kernspin, CT und so weiter, die ist einfach so mächtig und da ist natürlich auch so viel mehr Geld dahinter und nicht zuletzt Pharmaindustrie. Also dass die Psyche in unserer heutigen Medizin und Ganzheitlichkeit, nach der sich so viele sehnen, immer noch eigentlich zu kurz kommt. Wir haben das Wissen, wir haben auch die entsprechenden Abteilungen an Kliniken oder Institutionen, aber im Vergleich zu dem großen, rein organfixierten ist das doch, glaube ich, eher ein kleinerer Bereich. Obwohl es für jeden eine Rolle spielt und obwohl es sollte eigentlich nicht einzelne Fachabteilungen für Psychosomatik geben, sondern das Denken, dass Seele und Körper zusammenspielen, gibt es hunderttausende Studien und Beweise. Das ist überhaupt nicht zu widersprechen. Auch bei Knochenbrüchen, bei allen möglichen, bei wie lange dauert die Heilung, bei Wunden, bei inneren Erkrankungen. Das sollte eigentlich Teil von jedem Fach der Medizin sein und nicht jetzt nur so ausgelagert als eigene Abteilung für Psychosomatik und sollte eigentlich auch viel stärker in der Ausbildung der Medizinstudenten eine Rolle spielen.
Ich habe hier vor ein paar Wochen in einer früheren Episode mit Marianne Koch gesprochen. Mhm. Und wir haben so ein bisschen über das Thema KI gesprochen in der Medizin und was da so auf uns zukommen könnte. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der menschliche Arzt oder die menschliche Ärztin genau an dieser Schnittstelle zwischen quasi theoretischer oder plumper Diagnose, die ja erstmal sehr kalt ist und beschreibt, was ist, diesen Dialog hin zu einem Verständnis auch für den Patienten, für die Patientin zu erklären, was das Ganze bedeutet, diese Empathieleistung im Endeffekt, Empathie- und Aufklärungsleistung, dass die eigentlich nur ein Mensch schaffen kann und auch nicht wirklich durch KI ersetzt werden kann, auch in der Zukunft nicht. Aber könnte es nicht heißen, dass wenn wir durch KI in der Diagnostik zum Beispiel ganz viel effizienter gestalten können und zuverlässiger auch gestalten können, dass wir dann bei den menschlichen Ärzten und Ärztinnen vielleicht mehr Zeit freischaufeln können, um genau diese Empathie- und Aufklärungsleistung besser hinzubekommen, als es heute ist?
Jein, also gerade nochmal nach der Beschäftigung mit den Themen in dem Buch ist mein Bewusstsein dafür nochmal größer geworden, wie vieles auch Moden oder eben so Übertreibungen der Medizin gibt. Und das ist also auch bei unbestritten nützlichen Dingen wie Schlüssellochoperationen. Da hat man am Anfang 80er Jahre, begann der Boom, gab es zwar schon vorher, aber der Boom setzte erst so in den 80ern ein, hat man völlig absurde Dinge gemacht, so von hinten durch die Brust ins Auge, einfach weil man es konnte oder so begeistert von der Technik war. Und es gäbe viele andere Schlagworte, die ich jetzt nennen könnte, auch in der Forschung, die mal so einen Hype für ein paar Jahre ausgelöst haben und dann wieder runtergekocht wurden und weniger wurden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei KI, zumindest in der Medizin, auch teilweise der Fall ist. Es gibt jetzt schon viele Belege dafür, dass man beispielsweise gucken wollte in einer großen Studie, schwerkranke Krebspatienten, bei wem ist eine kurative, also auf eine irgendwie Verbesserung, Heilung zielende Therapie noch sinnvoll und bei wem nicht. Und es geht nur noch in Anführungsstrichen darum, palliativ, also begleitend, schmerzlindernd, Symptome erleichtern vorzugehen, aber nicht mehr die Krankheit selbst anzugehen. Und da hat man KI verglichen mit eben erfahrenen Ärzten. Und die KI hatte natürlich alle Patientendaten zur Verfügung und darüber 10.000, wenn nicht 50.000 Artikel aus der Fachliteratur und was es da alles so gibt. Und die KI lag grandios daneben im Vergleich zu dem, was die Ärzte durch Die hatten nur quasi die Befunde, ihre Erfahrungen und natürlich auch ein bisschen Fachliteratur, die sie kannten und Einschätzung des klinischen Bildes. Und da gibt es immer wieder Hinweise, also wir haben gerade erst vor ein paar Tagen gesehen, dass natürlich bei so einfachen Dingen, ich habe einen Zellausstrich, ich habe tausende Zellen und dann kann die KI mir natürlich erstmal vorsortierend helfen, welche sind auffällig, weil da werde ich natürlich verrückt, wenn ich oder wenn ein Mensch immer diese alle ähnlich aussehenden Zellen angucken soll und da macht man Fehler und das, klar. Aber andererseits, selbst da ist es nicht so einfach. Also es gibt auch beeindruckende Studien, dass beim Thema Hautkrebs, und da weiß man eigentlich, es gibt so 4, 5 Kriterien, die bei Leberflecken auffällig sind und auf Hautkrebs hindeuten könnten. Und auch da hat sich die KI oft geirrt, sodass immer noch quasi der Kontrollblick vom Menschen notwendig ist. Und da frage ich mich dann, naja, ist das wirklich dann auch eine zeitliche Erleichterung oder eine Hilfe, wenn ich letztlich doch immer den Menschen als Kontrollinstanz brauche? Die KI-Befürworter sagen natürlich immer, alles nur eine Frage der Zeit, aber das glaube ich nicht damit. Also manche Dinge und gerade das, was Sie gesagt haben, auf menschliche Weise eine Diagnose zu überbringen, das kann eine KI, glaube ich, schlecht leisten. Und ich habe kürzlich in der Süddeutschen Zeitung an einem Pro und Contra teilgenommen, ob die KI Psychotherapie ersetzen kann. Ich hatte die Contra-Position, weil natürlich können so einfache Aufforderungen wie versuchen Sie einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, schlafen Sie gleichmäßig zur selben Zeit, nehmen Sie sich Aufgaben vor, treiben Sie Sport, das hilft ja beispielsweise bei einer depressiven Neigung alles. Natürlich kann sowas eine KI leisten. Aber allein, wenn ich jetzt den Satz sage, das habe ich ja mal wieder toll gemacht, zweifle ich, ob eine KI erkennen kann, ob ich mich jetzt wirklich toll finde oder ob das eigentlich selbstironisch, sarkastisch ist und ich denke, mein Gott, was bin ich für ein Versager, wieder hat es nicht geklappt. Weil das ist ja, Schauspieler nennen das Präsenz auf einer Bühne, auch bei einem ruhigen Stück, man merkt ja, da ist irgendwas und das ist nicht allein dadurch bestimmt, was verbal, was sozusagen geschrieben in dem Dialog steht. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, skeptisch, ob gerade dieses, was sich so viele wünschen von der Medizin, Zuneigung, Empathie, Zeit, es ist auch gar nicht immer eine Frage von vielen Worten. Manchmal merkt man einfach durch den Blick, durch das Miteinander, da ist Verständnis, ohne dass der viel redet, da der Arzt oder die Ärztin. Da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch und bin da auf Marianne Kochs Seite, die netterweise auch auf meinem Buchcover ja nett was geschrieben hat, weil sie das Buch vorab gelesen hat und die ich sehr schätze. Ja.
Also könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, in der Medizin gibt es sowas wie absolute Sicherheit vielleicht gar nicht und es ist eigentlich immer nur eine Momentaufnahme von dem, was gerade möglich ist und von dem, was man irgendwie sehen kann, beurteilen kann, diagnostizieren kann und behandeln kann und vielleicht sieht das Ganze in 10 Jahren doch ganz anders aus, als wir es uns heute vielleicht vorstellen.
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt oder eine gute Zusammenfassung. Es zieht sich von dem, was wir am Anfang hatten mit diesem Self-Tracking. Diese Werte haben Schwächen und der Mensch ist eben keine Maschine. Und es gibt auch die schöne Theorie, auch von Ärzten für Psychosomatik, der Mensch ist eben eine nicht-triviale Maschine, wenn man schon dieses Maschinenmodell hat. Wenn ich einen Motor oder Lichtschalter habe, da habe ich ein oder aus, Knopf an oder aus. Dann geht das Licht an oder eben aus oder der Motor läuft oder eben nicht. Aber wenn wir jetzt als Menschen, wir haben eine Wunde, wir haben eine Verletzung, wir haben eine Infektion als Trigger und dann lade ich das mit Bedeutung auf und denke, oh, das wird jetzt aber ganz schlimm oder ich denke, oh, das ist morgen wieder weg, ignoriere ich, wenn der Hals ein bisschen kratzt. Oder, oh Gott, jetzt werde ich nicht mehr irgendwie, ich bin 70 und jetzt mit dem Knochenbruch komme ich nicht mehr in meine Wohnung, die Treppe hoch oder, ach komm, ich habe schon so viel, also fühle ich mich robust, fühle ich mich schwach? Also das, was wir alles mit dem machen, mit dem gleichen Ereignis, ein Keim setzt sich auf unsere Rachenschleimhaut, ein Knochen ist angebrochen, der Bauch krummelt, ist so unterschiedlich und wirkt sich in so viele verschiedene Richtungen aus. Oder das Beispiel mit den Rückenschmerzen eben. Die Wirbelsäule allein sagt, ich will nicht sagen nichts, aber sagt oft sehr, sehr wenig aus. Und genauso ist es mit vielen Blutwerten und ich meine, das ärgert mich dann auch in einer Stadt wie München, wo wahnsinnig viel Geld damit gemacht wird, dass Leuten unnötige Blutwerte bestimmt werden. Also Hormonwerte sind extrem flüchtig. Das bringt überhaupt nichts, wenn jemand zum Endokrinologen, Hormonexperten oder Frauenarzt geht und sagt, bestimmen Sie mal meine Hormone oder so. Stresshormone. Oder vorhin, das wollte ich vorhin noch sagen, Herzfrequenzvariabilität, die ist nicht nur nach 3 Gläsern Wein ein bisschen schlechter, sondern die ist auch vielleicht schlechter, wenn Sie aufs Klo müssen, wenn die Blase drückt, wenn Sie Stress im Job oder sonst wo haben. Also das sind so viele Einflussfaktoren und das, dem wird diese reine Vermessungs- und Messmedizin nicht gerecht. Das trifft das nicht völlig und da ist immer noch ein großes sozusagen drumherum, was wir daraus machen, habe ich ängstliche Erwartungen. Man weiß, also Ärzte wissen zum Beispiel, dass bei vielen, also Rückenbeschwerden oder anderen Beschwerden, das Schlimmste ist, was die Leute machen können, katastrophisieren. Also sie denken, oh Gott, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall, das ist ja ganz schlimm und ich muss mich schonen. Schonen und katastrophisieren, dabei haben ab dem Alter von 50, ich glaube 30% der Leute haben Bandscheibenvorfall, die meisten merken es aber nicht und es stört sie dann ja auch nicht. Wenn sie das aber wüssten, reagieren ganz viele damit, oh Gott, schlimm, ganz furchtbar. Schonen sich, machen bestimmte Dinge nicht, schränken sich selber ein und so. Also da sind so viele Automatismen von unserer sozusagen Fehlannahmen oder falschen Mustern, die wir verinnerlicht haben. Was weiß ich, die Mutter hat sich immer, wenn sie nach Hause kam, ach, es war so anstrengend, ich muss mich erstmal hinlegen. Sowas übernimmt man dann ja oft. Andere haben gar nicht drüber geredet, andere Eltern, wenn es mal ein bisschen gezwickt oder irgendwo was wehgetan hat. Also da haben wir so viel, was wir da an Bedeutung, an Interpretation unbewusst reinmischen in unsere Körperlichkeit. Das macht das große Spektrum aus, wie wir uns fühlen. Und das muss ein Arzt, eine Ärztin, ein guter Arzt mit einbeziehen, erfassen können und wenn es geht, aufnehmen in seine Behandlung oder in seine Gespräche.
Wenn wir noch mal kurz in die Zukunft schauen, KI haben wir schon angesprochen. Es gibt ja auch viele andere Technologien und Therapieansätze, die in der Entwicklung sind, so langsam auf uns zukommen. Wir erinnern uns an mRNA-Impfstoffe, die ja eigentlich jetzt nicht für Corona entwickelt worden sind, sondern ganz andere Ziele hatten, gerade auch in der Krebstherapie zum Beispiel. Glauben Sie denn an eine Zukunft, die wir vielleicht sogar auch beide noch erleben werden, wenn wir auch auf die letzten Jahrzehnte zurückschauen, wie schnell sich manche Dinge auch entwickeln in den Bereichen, an eine Zukunft, in der wir vielleicht in der Lage sein werden, solche potenziell tödlichen Krankheiten, chronische Krankheiten, naja, sagen wir mal, denen zumindest den Schrecken zu nehmen und sie ja handelbar zu machen sozusagen?
Nein. Also ich bin meistens ein grundlos heiterer Mensch und ich bin auch jemand, der das Glas eher halb voll als halb leer sieht. Aber ich habe ein großes Kapitel über Krebs in dem Buch und das ist ja schon, Richard Nixon hat Anfang der 70er Jahre den Kampf, den Krieg gegen den Krebs erklärt und es wurden Millionen und Milliarden reingesteckt. Und natürlich, es gibt Erfolge im Kampf gegen kindliche Leukämie, also in der Behandlung von kindlichen Leukämien, von vielen anderen Tumorerkrankungen, aber es gibt es immer noch. Dass ein Teil der Krebserkrankungen, egal was man macht, einfach nicht heilbar sind und die Menschen sind nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder 2 Jahren tot. So. Und es gibt, also ich will die Erfolge nicht kleinreden, aber es gibt da immer noch eine solche Vielzahl von Interaktionen, die man zum Teil auch nicht verstanden hat. Warum wirkt ein Medikament erst ganz gut, dann lässt es plötzlich nach und dann kriegt der Krebs einen zweiten Schub und dann ist es plötzlich eben der Mensch hinfällig und dann lebt er irgendwann nicht mehr. Und natürlich, man kann, wie gesagt, es gibt auch bei vielen Tumorarten tolle Fortschritte und bei Brustkrebs werden viele Frauen geheilt, aber eben manche sind auch nach 2 Jahren tot. Also es gibt große Erfolge, AIDS nicht zu vergessen, das war ja, als es aufkam in den 80ern, frühen 90ern noch ein Todesurteil. Die Menschen waren fast alle nach 2, 3, 4, 5 Jahren tot. Magic Johnson, der Basketballer, ist ja da so eine Ausnahme, damals infiziert und er lebt heute noch. Und heute redet man ja von, gibt es ja diesen seltsamen Begriff der Langzeitüberlebenden, weil es eigentlich vom damaligen schnellen Todesurteil zu einer chronischen Krankheit geworden ist. Die Leute werden behandelt, es gibt wirksame Medikamente. Und das ist aber auch, finde ich, faszinierend. Es sind nicht unbedingt neue Medikamente. Also die hat man größtenteils in den 90ern entwickelt. Man hat nur immer besser die Dosierung, die Kombination dieser Mittel und die zeitlich richtige Gabe, das optimiert, sodass das dazu geführt hat, dass die Leute heute damit 20, 30, 40 Jahre überleben und es inzwischen Alters-WGs oder Altenheime auch für AIDS-Kranke gibt und viele eben eine fast normale oder normale Lebenserwartung haben. Also das ist ein Riesenerfolg und wie gesagt, bei kindlichen Leukämien, bei Hodentumoren und zum Teil auch bei Brustkrebs und anderen Erkrankungen große Fortschritte, aber nicht in dem Sinne von Krebs geheilt, verliert den Schrecken dazu. Ich glaube, das erleben nicht nur wir beide nicht mehr, sondern das würde ich fast in diesem Jahrhundert auch für ausgeschlossen halten, weil es da zu viele Hunderte, wenn nicht noch mehr Interaktionen, Einflussfaktoren gibt. Und wer in der Schule mit dem Rechnen mit mehreren unbekannten Variablen aufgepasst hat, der merkt, dass es spätestens bei 3, 4 unbekannten Variablen schwierig wird. Und da haben wir noch mit einer Menge mehr zu tun.
Aber was wir auch nach dem Gespräch, glaube ich, auf jeden Fall feststellen können, ist, dass es spannend bleibt und interessant bleibt und dieses Thema einfach wahnsinnig vielfältig ist, auch wenn man in die Vergangenheit schaut und vielleicht dann versucht, aus der Vergangenheit auch für die Zukunft zu lernen. Und das geht mit Ihrem Buch wunderbar. Deshalb vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Buch. Und ich glaube, wir konnten da mal so ein bisschen weiter in die Tiefe der Medizin schauen und in die Geschichte.
Vielen Dank für die schönen Fragen und das schöne Gespräch.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.